Und was da genau los ist in Österreich, das wollen wir jetzt besprechen mit Franz Fischler. Erstmal grüß Gott und Servus und Hallo, Herr Fischler.
Ja, grüß Gott und Servus und Hallo. Sie verwenden gleich alle drei österreichischen Willkommensformeln.
Franz Fischler ist auf jeden Fall ein profunder Kenner der österreichischen Politik. Er ist Mitglied der ÖVP, genauso wie Sebastian Kurz, ehemaliger Bundesminister und EU-Kommissar für Landwirtschaft. Ich freue mich, dass Sie Zeit für uns haben.
Ja, gerne.
Herr Fischler, also, wir haben es gerade erwähnt, Sebastian Kurz hat sein Amt zur Verfügung gestellt. Er bleibt allerdings gleichzeitig Fraktionschef und Parteichef. Neuer Kanzler ist jetzt Alexander Schallenberg. Also, wer gibt denn jetzt da in der Hofburg den Ton an? Ist das Kurz oder Schallenberg?
Ja, das ist eine gute Frage, die sich momentan noch nicht sozusagen in dem Sinne beantworten lässt, als dass es Beweise dafür gäbe, wie es tatsächlich erfolgt. Der Ansage nach hat also der neue Bundeskanzler Schallenberg öffentlich erklärt, dass er sich intensiv mit Herrn Kurz absprechen möchte in der Zukunft. Andere Quellen sagen, das geht nicht, also vor allem einige sogenannte Landeshauptleute, das sind also in Deutschland die Ministerpräsidenten der Länder, die sagen, nein, Schallenberg muss eine eigenständige Politik machen. Man wird sehen, wie das dann in der Praxis laufen wird.
Nun ist es ja so, dass viele österreichische, aber auch deutsche Medien sagen, eigentlich ist die politische Karriere von Herrn Kurz am Ende. Es ist kurz oder lang eigentlich gar nicht zu verhindern, dass er auch die restlichen Posten abgeben müsste. Würden Sie dem zustimmen?
Naja, dann würde ich weitestgehend zustimmen, und zwar aus ganz pragmatischen und praktischen Gründen. Ja. Die Situation, die sich jetzt ergeben hat aufgrund dieser Umstellungen und aufgrund also auch der Aufdeckungen durch die Staatsanwaltschaft, ist einerseits, dass natürlich weiterhin rechtlich betrachtet die Unschuldsvermutung für den Herrn Kurz gilt. Ja, aber das Problem ist, dass aller Wahrscheinlichkeit nach in so kurzer Zeit kein Gerichtsverfahren über die Bühne gehen kann und kein endgültiges Urteil vorliegen wird bis zur nächsten Wahl. Und mit einem Kandidaten, der unter Anklage steht und über den oder mit dem ein Prozess läuft, den wird man wohl schwierig aufstellen können. Und das Zweite ist, also der Nationalrat, sprich das österreichische Parlament, wird heute beschließen, einen neuen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Na, da kann man sich ja leicht vorstellen, was da dann über Monate hinweg ständig in den Medien sein wird und was es dann auch möglicherweise auch an zusätzlichen Aufdeckungen geben wird. Also das ist auch nicht gerade etwas, was also die Chancen für einen politischen Kandidaten steigern wird.
Es ist ja wirklich nicht ganz einfach, sich hier einen Sachverhalt rauszusuchen. Sie haben schon gesagt, hier geht es zum Teil um Falschaussagen. Da wird auch noch über das Ibiza-Video gesprochen. Dann geht es um Thomas Schmidt und seine Berufung in die Staatsholding ÖBAG, um sein sehr enges Verhältnis zu Herrn Kurz. Was natürlich jetzt...
Da muss man aber, glaube ich, diese ein bisschen trennen. Ja? Also das eine sind Vorwürfe, die von der Staatsanwaltschaft kommen, die rechtlich relevant sind, die also sehr wahrscheinlich zu einem Verfahren führen werden. Das andere sind politische Einschätzungen, weil ja der Umgangston, der da geherrscht hat und auch der Ton gegenüber politisch anderen, sowohl gegenüber den Vorgängern von Herrn Kurz als auch gegenüber anderen Parteien oder Funktionsträgern, der ist ja einfach nicht nur unakzeptabel, sondern der ist ein Skandal. Ja? Und das ist aber keine rechtlich relevante Fragestellung, sondern eine politisch relevante Fragestellung. Das heißt, es wird also beides in der nächsten Zeit eine Rolle spielen. Wie geht's rechtlich weiter? Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Und zweitens aber auch, wie geht's politisch weiter? Noch dazu eben im Lichte eines Untersuchungsausschusses.
Was natürlich für Medien und Beobachter und sogar Boulevardmedien besonders interessant ist, dass das ja auch deswegen so hochkocht, weil sehr vieles bekannt ist durch Chatnachrichten. Das heißt, Thomas Schmidt, den ich gerade kurz erwähnt habe, der auch Finanzstaatssekretär gewesen ist, und Sebastian Kurz haben sich über WhatsApp viel geschrieben, aber auch untereinander wurde viel geschrieben und etliche dieser Chatnachrichten sind mittlerweile an der Öffentlichkeit.
Und, ja, das ist richtig. Also angeblich gibt es mehrere hunderttausend, muss man sich mal vorstellen, mehrere hunderttausend Chatnachrichten, ja, und die Staatsanwaltschaft hat bis jetzt noch gar nicht alle ausgewertet und die Parlamentarier haben ja noch gar nicht zu allen diesen Chatnachrichten Zugang erhalten, und das ist auch der Grund, warum ich vorhin gesagt habe, da ist noch einiges zu erwarten.
Das könnte ja auch als Verteidigungslinie von Sebastian Kurz und der ÖVP dienen, dass man sagt, also wieso sind diese Chatnachrichten jetzt eigentlich alle öffentlich? Also wer hat sie denn? Sie sind noch gar nicht ausgewertet, aber die Medien scheinen sie schon zu haben. Also egal, ob es der Falter ist oder die Kronzeitung, alle zitieren und berichten aus diesen Chatnachrichten. Wie kommt denn das eigentlich? Ist das eine Diskussion oder ist das politische Absicht? Von wem eigentlich?
Ja, das ist eine gute Frage. Also die Weitergabe dieser Chatnachrichten weiß ich nicht. Da kann ich nur Vermutungen anstellen und das möchte ich lieber gar nicht machen, weil es ist ohne dies zurzeit Österreich voll von hunderten Gerüchten. Also ich glaube nicht, dass man auf dieser Gerüchteebene sinnvoll diskutieren kann. Ich glaube, man sollte sich auf die Fakten verlassen und man sollte Faktenchecks vornehmen und das reicht. Also man braucht dann gar nicht mehr.
Das ist ein sehr gutes Stichwort. Da wollte ich nämlich mit Ihnen hin. Also wir reden jetzt mal konkret über die Zeit 2016, 2017. Da liegen uns auch Chats vor und die lesen sich in etwa wie folgt, wenn ich das mal so interpretieren darf und wiedergeben darf. Also Thomas Schmidt und mehrere andere Beteiligten sollen Umfragen gefälscht haben und die in die Gratiszeitung Österreich eingebracht haben, zusammen mit den Brüdern Fellner. Davon soll Sebastian Kurz profitiert haben, indem er mit diesen Umfragen Parteikollegen schlecht gemacht hat. Und jetzt würde mich die Frage an Sie interessieren, als ÖVP-Insider. Wie haben Sie diese Zeit damals also wahrgenommen? Hatten Sie einen Verdacht, dass sowas gerade passiert?
Das kann ich gerne beantworten. Nur vorhin vielleicht noch ein Hinweis. Heute ist sogar eine Person, die in diesen Skandal verwickelt ist, festgenommen worden und in Haft genommen worden. Ja, und zwar diejenige Dame, die diese Umfragen gemacht hat.
Das ist aber nicht die ehemalige ÖVP-Familienministerin.
Nein, das ist nicht die, sondern das ist eine andere Dame, die ein eigenes Umfrageunternehmen hat und die allerdings früher ziemlich intensiv mit der Frau Karmasin, von der reden Sie, von dieser ehemaligen Ministerin, zusammengearbeitet hat. Aber die Festnahme heute bezieht sich darauf, dass die Dame unzulässigerweise Festplatten angeblich vernichtet hat. Ja.
Wie war das damals? Haben Sie das mitbekommen oder hatten Sie das
jetzt,
Gefühl, dass da was passiert?
Zu Ihrer eigentlichen Frage, wie war das damals? Ja. Also damals ist von mehreren Umfrageinstituten die Schlussfolgerung gezogen worden, mit Herrn Mitterlehner ist keine Wahl zu gewinnen, aber mit Herrn Kurz sehr wohl. Die einfache Formel damals hat gelautet, mit Mitterlehner für die ÖVP 18% und mit Kurz 32%. So, also von daher wäre es an sich gar nicht notwendig gewesen, solche gezinkten Umfragen in Auftrag zu geben, weil die seriösen Umfrageinstitute zu ganz ähnlichen Ergebnissen gekommen sind. Und das ist also auch allgemeiner Konsens gewesen, dass dieses ein Faktum ist und dass das nicht ein Fake ist. Und also ich bin auch nach wie vor hundertprozentig sicher, dass der Herr Mitterlehner die Wahlen damals verloren hätte. Ja. Also so gesehen war das eigentlich mehr ein Antrieb, einen Wechsel an der Spitze vorzunehmen. Was man damals nicht gewusst hat, ist, man hat zwar gewusst und auch sehr viel geschrieben darüber, dass also da diese Gruppe rund um den Herrn Kurz sich intensiv auf die Machtübernahme vorbereitet, aber mit welchen Methoden, welche auch unlauteren Methoden da im Spiel waren, das war nicht bekannt.
Machtzirkel ist ja ein gutes Stichwort. Es soll ja auch ein Misstrauensvotum gegen die ganze Regierung geben. Wie weit ist denn, ja, sind denn auch andere Minister dann haltbar, wenn der Kopf der Regierung jetzt zurückgetreten ist?
Naja, also das ist ja ein Antrag, dieser Misstrauensantrag gegen die gesamte Regierung, das ist ja ein Antrag, der von der Freiheitlichen Partei kommt, also von rechts außen, der ist also meiner Meinung nach nicht sehr seriös. Es gibt einzelne Minister, aber eigentlich nur einen, gegen den ebenfalls von der Staatsanwaltschaft ermittelt wird, das ist der Finanzminister. Aber das ist auch schon längst bekannt, das ist nichts Neues.
Herr Schallenberg selbst, ja, ich würde sagen, stammt ja auch aus einem langen Politikergeschlecht. Nun ist er eben an der Spitze. Was erwarten Sie denn konkret?
Diplomatengeschlecht,
ja? Richtig. Was erwarten Sie denn jetzt von Herrn Schallenberg, wenn wir mal auf die nächsten Monate gucken? Er ist ja eigentlich jemand gewesen, der ja 1:1 den Kurs von Herrn Kurz mitgetragen hat. Erwarten Sie Überraschungen?
Also große Überraschungen erwarte ich nicht, aber was ich erwarten würde von Herrn Schallenberg ist, dass er sich also einigermaßen selbstständig macht und dass er also sozusagen seinen eigenen Kopf zum Denken verwendet und nicht bei Herrn Kurz denken lässt.
Mir fällt auf, dass wir es ja hier nicht nur mit einer ÖVP-Problematik zu tun haben, sondern wir haben es ja auch mit einer Grünen-Problematik zu tun. Ich bin gar nicht so bewandert, was die österreichischen Grünen angeht, aber die deutschen Grünen kenne ich ganz gut und die schreiben sich grundsätzlich Transparenz auf ihre Fahnen. Und wenn ich mir jetzt anschaue, dass der Koalitionspartner im Verdacht steht, quasi ein ganzes Medienhaus korrumpiert zu haben, außerdem ein Geflecht zu haben, in dem es darum geht, Freunde oder Kollegen an Staatsholdings zu platzieren und dann den Aufsichtsrat entsprechend zu gestalten, wie der das gerne hätte, dann geht auch eigentlich die Frage an die Grünen, ob sie damit konform gehen und ob sie diese Koalition übrigens weiter bestreiten wollen.
Naja, also das Thema in dem Zusammenhang ist in erster Linie, welcher Entscheidung ist Vorrang einzuräumen. Und die Grünen haben sich dafür entschieden und sind auch, glaube ich, implizit vom Herrn Bundespräsidenten dazu eingeladen worden, jetzt in dieser Situation zunächst einmal sich damit zufrieden zu geben, dass der Herr Kurz ausgetauscht wird und dass so wieder Stabilität einkehrt, weil es sind dringende Beschlüsse in Österreich notwendig, die morgen schon teilweise gefasst werden müssen und in den nächsten Wochen. Das ist das Budget, das ist also die ganze Frage, wie man in Österreich den grünen Deal durchführen möchte und vieles andere. Ja. Und in dieser Situation hat man gesagt, so, also jetzt ist also klar, mit dem Kanzler Kurz geht's nicht mehr. Der wird also ausgetauscht und dann wird jetzt zunächst einmal weiter regiert. Aber längerfristig schaut dann die Sache wieder ganz anders aus und ich gehe eigentlich davon aus, das hat ja der Kanzler selbst angekündigt, dass er eine Übergangsperson ist und dass er nicht vorhat, also als Bundeskanzler quasi alt zu werden.
Soweit also zur ÖVP in Österreich, zur aktuellen Regierungskrise und wie es da möglicherweise weitergehen könnte. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Franz Fischler, profunder Kenner der österreichischen Politik, selber Mitglied der ÖVP, ehemaliger Bundesminister und EU-Kommissar für Landwirtschaft. Herr Fischler, jetzt verraten Sie mir noch, wie ich mich am besten auf Österreichisch bei Ihnen verabschieden darf.
Servus.
Servus. Danke
Ihnen. Servus. Vielen Dank.
Gut. Wiederhören.